Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Es ist Samstagnachmittag. Wir sitzen hier gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen. Ich bin der Manu und mir gegenüber der Micha. Guten Morgen.
Guten Morgen, was geht?
Ach ja, ausgeschlafen Podcast. Das ist schon so ein schönes kleines Ritual, dass wir uns jede Woche jetzt hier zusammensetzen, um die Woche Revue passieren zu lassen. Aber so lange ist es ja gar nicht her, dass wir uns tatsächlich in die Augen geschaut haben. Wir waren ja gerade erst in Hamburg und haben auf unserem gemütlichen Podcast-Sofa ein bisschen die Beine ausgestreckt und viel gearbeitet mit den Leuten uns unterhalten. Und ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen, nach Hamburg.
Danke.
Von Hamburg.
In die Augen schauen, gut nach Hause. Du bist süß. Ja, aber cool. Also wir waren auf der Play, das ist jetzt eine Woche her, ne? Ist krass. Ich habe so viel die Woche gemacht, dass es mir länger vorkommt. Aber ja, wir sehen uns ja echt nicht so oft. Das letzte Mal war die Gamescom, sind dann meistens immer diese 2-3 Termine und ansonsten sehen wir uns eigentlich fast gar nicht über das Jahr, was eigentlich scheiße ist, weil irgendwie müssen wir uns mal öfter besuchen. Aber war cool. Also wir haben dort, ich habe das ja letzte Woche schon gehört, ein kleines Seminar gegeben und halt auch ein bisschen das Programm mitgenommen. Du hast moderiert auf der Bühne, du hast die Preisverleihung gemacht und so ein Live-Let's Play. Mhm. Und das war echt ganz cool. Habe ich mir im Nachhinein dann nochmal so ein paar Leute und Meinungen irgendwie zugehört, die meinten, ich hätte da echt was verpasst. Und da saß ich leider im Zug, als du das gemacht hast.
Ja, du musstest leider ein bisschen früher gehen. Es war sehr schade. Liebe Grüße an Ott Nina. Mit der Nina zusammen, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren schon ein bisschen aufgeregt vorher, weil wir das auf Englisch eben komplett machen mussten. Und wir so in der Form, wir haben zwar schon mal zusammen gepodcastet, aber halt noch nicht zusammen auf der Bühne gewesen. Und es war schon sehr aufregend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und hat sich auch wirklich gut angefühlt. Also danke, dass so viele Leute auch dabei waren und es war wirklich eine schöne Stimmung. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können. Und ein bisschen Revue passieren lassen, damit ging es auch los. Am Montag hatten wir dann nochmal eine zweite Folge zur Play gemacht mit weiteren Interviews, weil wir dann einfach gemerkt haben, das sind so viele spannende Leute, da kommen wir mit einer Folge nicht hin. Deswegen haben wir dann nochmal die Interviews, die wir dann am zweiten Tag aufgenommen haben, auch nochmal ein Medley gemacht am Montag. Genau. Das war dann auch frei zu hören. Da hattest du zum Beispiel auch mit dem Sepp, dem OnePlayer Mode gesprochen. Der war zwar schon mal auf der letzten Play zu Gast, aber diesmal hast du mit ihm gesprochen und auch über das Spiel, was er für uns gemacht hat, geredet.
Ja, voll gut. Ja, also ich habe sein Konzert gesehen. Er macht mit so einer Loop Machine macht er neue Interpretationen von klassischer Videospielmusik. Das fand ich ziemlich cool und da habe ich ein paar technische Sachen gefragt und wie er auf die Idee kommt und so. Und wo er da auch gerade saß, habe ich die Gelegenheit auf Shop gefuckt und auch gleich mal nach dem Cookie-Clicker-Game, nach dem Aldi-Clicker-Game gefragt. Und super interessant, wie er drauf gekommen ist, was er da gemacht hat und was ihn dazu bewegt hat. Da würde ich euch sehr empfehlen, nochmal reinzuhören. Denn das ist es ist eigentlich quasi das erste Fan-Game für Insert Moin, was ja schon ziemlich cool ist.
Ist super gut. Wir hatten schon mal einen Song, wo jemand mit Gitarre ein Lied für uns geschrieben hat. Und natürlich auch hatten wir einiges an Fanart. Berühmt-berüchtigt, wie wir zu dritt mit Daniel noch in der Kaffeetasse sitzen. Ja. Grüße an unseren Paint-Kanal, der dann auch fortgeführt hat, wie das Unterwasser aussieht, unsere Beinverwebungen. Müsstet ihr euch unbedingt mal anschauen. Genau, und jetzt unser erstes Spielchen, von dem wir auch vorher gar nichts wussten. Also es war wirklich eine Überraschung von Sepp. Und ich habe dieses Spiel auch gestreamt bei uns auf dem Twitch-Kanal. Ist es auch noch als Video abrufbar. Falls euch das mal interessiert, könnt ihr natürlich selber auch runterladen. Das ist natürlich kostenfrei. Der Link, den findet ihr dann auch in dem Blogpost. Und gestreamt habe ich das auch. Also es ist wirklich sehr witzig mit ganz vielen kleinen Insider-Gags garniert. Also man schaltet dann nach und nach Gäste frei, die dann verschiedene kleine Gags auch mit sich bringen. Die Sounds sind alle original aus unserem Intro rausgeschnitten und so. Also wirklich sehr, sehr cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Ist eh cool, was so über die Jahre an so kleinen Fanarts zusammengekommen ist. Ich habe auch zum Beispiel das Croissant auch noch hier, das gehäkelte.
Ja, das steht bei mir auch.
Was total schön ist. Und ein paar Prints haben wir bekommen, ein paar Illustrationen. Da gab es von dem den David, dem Comiczeichner, ja zum Beispiel eine Illustration und mit dem T-Rex und sowas. Das ist so cool. Also wenn man das alles mal zusammenfasst, das ist echt, man glaubt gar nicht, dass andere Leute so Fanart, das fühlt sich so merkwürdig an, wenn man auf der anderen Seite ist, also wenn man Gegenstand dieses Fanarts ist. Das ist so. Nee. Aber ich finde es auch irgendwie cool. Das ist wie so eine, ich fühle mich da sehr geehrt. Das ist echt geil.
Ja, total, total.
Ja.
Genau, das war der Montag. Vielen lieben Dank an diese tolle Community. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Also das ist ja für mich auch einer der Hauptmotivatoren, immer weiterzumachen, weil es wirklich jedes Mal, auch wenn wir Community-Treffen machen, du hast es ja gerade auf der EGX auch, dich mit ein paar Leuten getroffen. Nach der Gamescom finde ich auch immer, ist ein Highlight, dann so runterzukommen und mit den Leuten am Rheinufer abzuhängen, finde ich immer sehr, 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 sehr schön.
Das ist echt cool. Ja, und dann hast du die Woche danach das Zepter in die Hand genommen. Also ich hab ja vorher viel für die EGX gemacht und dann war jetzt mein Beitrag für diese Woche jetzt quasi in Anführungsstrichen nur der Aufenthalt auf der Play. Und du hast dann quasi die restliche Woche mal so richtig schön den ganzen AAA-Scheiß rausgehauen.
Naja, eins zumindest. Zumindest, ja. Ja, ich musste erstmal aufarbeiten, was liegen geblieben ist im News-Bereich. Ich habe mit Robin mich vors Mikro gesetzt und wir hatten wirklich etliche News, die wir dann wieder in unserem Format LA News aufbereitet haben. Das ist ein Format, was mir sehr am Herzen liegt, weil es wirklich auch sehr viel Spaß macht, mit Robin über die Branche zu reden. Wir blicken da ein bisschen immer über den Tellerrand der reinen Spiele hinaus. Da hatten wir dann zum Beispiel auch drüber gesprochen, was John Carmack jetzt neu so macht. Über die Games-Förderung haben wir gesprochen und. Und es wird auch nächste Woche gleich wieder eine News-Folge geben, weil da passiert gerade wirklich sehr, sehr viel. Dann am Mittwoch, wenn mir niemand reinredet, dann mache ich natürlich auch Brettspielfolgen, weil ich ja sehr viele Brettspiele zurzeit spiele. Das muss dann auch einfach raus, diese Erfahrungen. Le Brett am Mittwoch, unser Format für alle, die sich irgendwie für Brettspiele interessieren. Da haben wir über 5 aktuelle Brettspiele geredet mit Steff und Daniel. Und am Donnerstag, AAA würde ich es jetzt nicht nennen, aber für Nintendo natürlich auch ein sehr wichtiger Titel, habe ich endlich die Folge zu Zelda Link's Awakening gemacht, weil ich das damals tatsächlich nie gespielt hatte. Ich habe mich sehr gefreut, dass da jetzt ein Remake gemacht wurde zu Zelda. Und deswegen habe ich das sehr genossen, aber ich habe mich da jetzt auch nicht gestresst. Ich wollte das gemütlich spielen, immer wieder so nebenher. Durch die langen Zugfahrten bin ich jetzt auch endlich durch. Und dann habe ich mir den Alex von Eurogamer geschnappt. Fabian Käufer war eigentlich geplant, der hat leider abgesagt kurzfristig. Aber Alex war eine würdige Vertretung. Und Link's Awakening hast du bestimmt auf dem Gameboy und hast wahrscheinlich das Originalmodul noch fein säuberlich neben dir stehen, oder?
Ja, ja, klar. es gibt auch davon so eine geupdatete Version für den Game Boy Color. Mhm. Da ist irgendwie so ein Dungeon drin. Das Coole ist, dass die jetzt für die Switch-Version diesen Dungeon auch noch mit eingebaut haben. Also man verpasst jetzt so contentmäßig eigentlich nichts. Und mir hat das gut gefallen. Ich fand es cool. Es ist ganz anders als Breath of the Wild. Ne? Breath of the Wild geht ja so den Schritt nach vorne und ist modernisiert und nimmt sehr viele Game Design-Entwicklungen mit, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind, die offene Welt und alles. Da ist Link's Awakening einfach so, das ist so kompakt. Man hat, also wo man bei Breath of the Wild irgendwie ewig läuft und wirklich sehr viel Zeit alleine mit dem Rumlatschen und den Rumeiern verbringt, ist halt Link's Awakening einfach so ad hoc, peu à peu wirklich von einer Action-Situation in die nächste. Und ich finde dieses Kompakte finde ich super angenehm, weil man auch, es wird nicht so viel um den heißen Brei geredet.
Es ist halt klassische Zelda-Formel. Es ist halt von 1993, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist das sehr klassische Zelda-Prinzip. Geh in den Dungeon, erledige die Räume, löse Schalterrätsel, geh zum Boss, erledige den Boss und weiter geht's zum nächsten Dungeon. Und auf der Overworld gibt's halt so ein paar kleine Nebenquests. Das Besondere an Link's Awakening ist ja tatsächlich so diese Atmosphäre und die Stimmung, weil es einer der, naja, ein bisschen ungewöhnlicher anfängt. Du bist halt nicht klassisch mit Zelda dann im Kontakt oder mit ihrem Königreich und musst nicht die Prinzessin retten und hast nicht diese klassischen Zelda-Konstrukt, sondern wachst auf so einer unbekannten Insel auf, wo so ein riesiges Ei auf so einem Vulkan oben ist und dann auch diese ganze Atmosphäre irgendwie eine ganz andere ist. Also Link verliebt sich dann auch so leicht und hast dann auch diese Musikinstrumente, die du finden musst. Also ich glaube, für viele Leute, gerade auch durch das Ende dieses Spiels, hat es einen sehr hohen emotionalen Stellenwert, der jetzt aber für mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz gegriffen hat heutzutage, weil man merkt dem Spiel schon auch sein Alter an. Also die Atmosphäre und die Stimmung, die hat schon auch funktioniert, aber so mechanisch ist es jetzt nicht mein Lieblings-Zelda geworden, definitiv nicht. Also da hat es schon auch so ein paar Sachen, die ich ein bisschen rumpelig oder hakeliger fand als bei späteren Zelda-Titeln, die mir einfach mehr in meiner Zelda-Top 10 irgendwie mehr Bedeutung oder mehr einen höheren Stellenwert haben als Link's Awakening.
Ja, ja, also klar. Es war ja ursprünglich ein Gameboy-Spiel. Mhm. Es ist halt sehr reduziert. Das
darf man nicht vergessen.
Ja. Das darf man nicht vergessen. Und sie haben jetzt am Spielprinzip selber nicht viel gemacht. Ich finde es gar nicht schlimm. Mir hat das super gut gefallen. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass das Ganze ein unique selling point im Sinne eines, wie zum Beispiel das Ding, wo man irgendwie als 2D-Figur durch die Wand läuft und so.
Ja, Link Between Worlds ist großartig geworden. Ja.
Genau. Oder also auch so Sachen wie Spirit Tracks oder so haben ja auch immer so einen unique selling point, dass das heißt, da fährt der Link mit einem Zug durch die Gegend oder hier Breath of the Wild kannst du rumlatschen, wie bescheuert und so. Und für mich ist das Rumlauf.
Ja, ja, Zelda. Ich weiß da schon. Muss man, das ja, Link's Awakening lebt wirklich von diesen Charakteren und ist aber halt sehr reduziert mechanisch, weil, wie du schon gesagt hast, der Gameboy war halt technisch so limitiert, dass du halt wirklich nur von Raum zu Raum konntest. Und natürlich hat jetzt dieses Link's Awakening auf der Switch eine komplett neue Grafik-Engine, die wirklich putzig ist. Also da haben sie sich wirklich was getraut. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Look, weil es ja diese Knetmassen-Optik hat und du hast so das Gefühl, du guckst in so ein Diorama rein. Ja, also du hast wirklich so das Gefühl, das ist so eine Miniaturwelt. Das ist wirklich clever gewesen, da so den Schwerpunkt drauf zu legen, weil das Spiel selber mechanisch schon sehr basic ist und die Dungeons wirklich sehr schwach sind. Also im Vergleich zu sonstigen wirklich cleveren Zelda-Dungeons, wo du halt dich wirklich auch dran erinnerst, danach noch, ist es bei diesem Spiel, bei Link's Awakening, du flutschst so durch das Spiel durch und denkst dir so, was war jetzt bei dem vierten Dungeon mit dem Instrument? Keine Ahnung, die fühlen sich irgendwie alle sehr, sehr gleich an und sehr, sehr statisch. Du machst eigentlich immer das Gleiche in den Dungeons und das ist so ein bisschen die Kritik, aber trotzdem ein wunderbares Remake.
Mir gefällt vor allem die Musik sehr gut.
Oh ja, die ist richtig gut geworden, weil die auf dem Gameboy ja schon so piepsig eher war. Die haben sie richtig schön neu umgesetzt, ohne aber diesen Charme zu verlieren von diesem piepsigen. Ne?
Das ist gut gelungen. Es ist so viel mit einer Solo-Geige. Mhm. Ich finde zum Beispiel, also es gibt ja das Oberwelt-Thema natürlich in dem Ding und das ist da mega geil gespielt. Es ist halt es hat so einen leicht irischen Touch, finde ich. Mhm. Also komischerweise musste ich da so an Musik aus irischen Pubs an einigen Stellen denken, aber es ist toll gemacht. Also Musik, ich finde die Nintendo-Titel, ziemlich viele Nintendo-Titel haben so seit der Switch-Generation, vielleicht auch ein bisschen eher, wirklich teilweise extrem geile Musik. Also sie haben sich da wirklich oft immer irgendwelche Bands oder irgendwie gute Live-Musiker reingeholt. Und das ist echt bemerkenswert, wie gut die Musik in letzter Zeit in Nintendo-Titeln so geworden ist, finde ich.
Ja, war die nicht meistens immer? Also ich finde, Nintendo hat immer schon gute Musik.
Ja, die guten kommt auch auf das Franchise an. Also ich finde zum Beispiel die Pokémon-Musik jetzt nicht so spannend. Aber zum Beispiel Mario Odyssey hatte ganz fantastische Musik.
Ja, absolut. Ja. Auch Galaxy, also. Ja, also nee, da lasse ich nichts drauf kommen. Also Nintendo-Spiele sind schon meistens sehr gut instrumentalisiert. Auch die Gameboy-Spiele hatten ja schon gute Melodien. Also wenn du das Wiedererkennungseffekt hast du bei diesen Zelda-Spielen ja schon immer gehabt mit den Melodien. Ja. Aber toll überarbeitet auf jeden Fall für diese Konsolengeneration. Also von daher gab es trotzdem eine Empfehlung, auch wenn wir an manchen Stellen ein bisschen was zu meckern hatten, das altersbedingt eben nicht ganz so gut gealtert ist. Und 2556 ist die Folgennummer zu unserer Folge der Woche. Das hört ihr morgen in voller Länge, nämlich Star Wars Jedi Fallen Order. Das neue große EA-Blockbuster-Game im Star Wars-Universum. Und ich war ja so ein bisschen zwiegespalten, ob ich mich drauf freuen soll oder ob ich so dezente Zurückhaltung walten lassen sollte, bis es denn dann wirklich da ist. Aber ich meine, es ist von EA, also von daher ist diese Zurückhaltung sicherlich nicht ganz von ganz ungefähr, gebranntes Kind und so, aber es ist von Respawn und deswegen hatte ich eigentlich schon insgeheim immer gehofft, dass es ein gutes Spiel wird und diese Erwartungshaltung wurde auch erfüllt. Respawn hat abgeliefert, wenn auch auf einer sehr sicheren Nummer, also sie sind komplett sicher gefahren, sie haben nichts riskiert, haben einfach eine ganz klassische, schöne Singleplayer-Erfahrung gemacht. Es ist ein klassisches, schönes Star Wars-Spiel und nimmt sich so sehr viel aus dieser Ecke Uncharted, Tomb Raider mit ein bisschen Metroidvania und ein bisschen Dark Souls. Und genau diese Mischung haben sie schön zusammengerührt, ordentlich Star Wars als Würze reingeschmissen und rausgekommen ist ein nahezu perfektes Star Wars-Erlebnis.
Boah, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ich war ja auch sehr, sehr, sehr skeptisch, weil ich ehrlich gesagt auch bei den Minuten, die ich gesehen habe, den Eindruck hatte, dass die Umgebungen alle irgendwie sehr generisch aussehen. Aber wie ist das jetzt, wo du es gespielt hast? Ist die Welt cool?
Ja.
Hat man da Bock durchzulaufen?
Total. Aber wir haben auch im Cast gesagt, wenn wir jetzt uns denken würden, das wäre kein Star Wars Spiel, sondern irgendein x-beliebiges Action Game, ja, mhm, dann wäre es lang nicht so gut, wie es jetzt sich, wie es sich anfühlt. Aber durch diese Star Wars Atmosphäre, du fühlst dich halt sofort heimisch. Wenn du irgendwie ein bisschen was für Star Wars übrig hast, diese Sounds, dieses Laser, Piu, Piu, also das Laserschwert, was die Schüsse reflektiert, wenn die Sturmtruppen auf dich zurennen, wenn du diese klassischen Übergänge hast, wenn die Kamera so, wie nennt man denn diese Swipes, die so ganz typisch für die Star Wars Filme sind, diese Blenden, weißt du?
Ja, ja, das sind einfach Blenden, genau.
Ja, ja, genau, die erkennt man ja sofort wieder, das ist ja so richtig aus diesem Universum nicht mehr wegzudenken, an solche Kleinigkeiten, wenn dann die Raumschiffe landen und so weiter. Und dann hast du natürlich auch einen wunderbar süßen, coolen, kleinen Androiden, der immer mit dir rumrennt, der dann diese Fiepstöne macht, wie R2-D2 und so weiter. Also du fühlst dich halt sofort zu Hause. Und nee, kann ich nicht sagen, dass die Landschaft irgendwie generisch ist. Also das fängt sehr schön diese verschiedenen Planeten ein. Es hat halt dadurch wirklich sehr viel Uncharted- und Tomb Raider-Atmosphäre, denn du läufst wirklich auch stellenweise durch so alte Jedi-Tempel und kletterst dann wie Lara Croft an so Abhängen entlang oder bist dann halt auch auf so Müllplaneten, wo dann irgendwie alles rostig und überall nur Gitter und Feuer um dich rum ist und so weiter. Also das ist ganz gut geworden. Wirklich ein hübsches Spiel. Einzig so an manchen Stellen merkt man, dass da das Budget vielleicht ein bisschen runtergefahren wurde, nicht die Ewoks, sondern die, Chewie, wie heißt Chewie?
Wookies.
Die Wookies, genau. Du rettest so ein paar Wookies aus so einem Gefängnis und dann stehen da auf einmal so zottelige Dinger vor dir, die überhaupt nicht wie Wookies aussehen. Also die sehen aus wie so eine aus Playmobil, weißt du, die Haare, da haben sie irgendwie vergessen, ein Plugin zu kaufen oder hatten kein Geld mehr, was eine schöne Haarsimulation macht. Also das sind dann so Momente, wo du dann manchmal denkst, auch wenn die Gesichter von den nicht so wichtigen Charakteren mit dir reden, wo du manchmal denkst, so, was ist denn hier los? Da hätten sie ein bisschen mehr Geld reinstecken können, aber so landschaftsmäßig und so finde ich das schon sehr, 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 sehr cool.
Ja, okay, letzte Frage. Ich meine, ich höre mir den Cast natürlich an. Ich habe auch Bock, das Spiel zu spielen, aber dieser Hauptcharakter, ne?
Oh ja.
Ist das, also, ich kenne ihn ja jetzt nicht, ne? Es kann ja sein, dass der im Spiel, ist das irgendwie, aber warum ist es denn schon wieder so ein Typ, der so Anakin-mäßig, also so.
Das verstehe ich auch nicht.
Es gibt ja jetzt echt 3 Jahrzehnte Star Wars-Spiele. Es gibt Jedi Knight und es gibt das Ganze und das waren ja immer irgendwelche Kerle. Und ich finde, ich würde gern mal so eine Figur wie Rey zum Beispiel spielen oder so.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, die sind halt auf Nummer sicher gegangen. Also EA wollte da, glaube ich, nichts riskieren. Wir sagen im Cast auch, das fühlt sich an wie so ein Entschuldigungsschreiben von EA an Disney. Ja, so nach dem Motto, seht her, wir können mit eurer Lizenz auch noch was umsetzen, wo die Leute zufrieden sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Hauptcharakter halt so ein bisschen die Safe Bet. Das Revolutionärste an ihm ist, dass er ein Rothaariger ist. Also das ist eigentlich schon das Einzige, was vielleicht nicht 0815 Videospielheld ist. Alles andere. Er wird im Laufe des Spiels einigermaßen interessanter. Also Cal heißt der. Ich habe mich übrigens dauernd versprochen. Nicht wundern, ich sage dauernd Cam, weil es hat einen ganz einfachen Grund. Ich denke nicht, dass es ein Cam-Boy ist, sondern ich schaue gerade Modern Family. Und der eine aus der Familie, der heißt eben Cam. Und deswegen habe ich dauernd an Cam gedacht, statt Cal. Der heißt Cal Kestis. Und der ist langweilig, also der ist halt so ein unbeschriebenes Blatt. Aber du spielst eben auch einen unerfahrenen jungen Jedi, der eben in Inkognito lebt, der auf der Flucht ist, weil Order 66 gerade die Jedis versucht hat auszurotten. Und der ist halt auch noch im Training und deswegen passt es in diesem Spiel auch ganz gut, weil du halt ein Skilltree hast, du levelst ihn auf und so weiter und der wird mit der Zeit auch ein bisschen interessanter, aber ich bin da ganz bei dir, ich hätte gern irgendwie was Ungewöhnlicheres gehabt, also irgendwie vielleicht mal so einen dicken Alien mit 4 Armen oder irgendwas, weißt du, und nicht halt so 0815 Anakin-Mensch oder jemand, der der genauso milchbübig daherkommt wie Mark Hamill in den ersten Filmen. Also das finde ich ein bisschen schade.
Ja, es gibt, also ich habe schon einige Star Wars Spiele jetzt ja so in den Laufe der Jahre natürlich gespielt, ne, gibt ja viele. Hm. Aber es gibt eins von auf der PSP und auf Nintendo DS, das heißt Star Wars Lethal Alliance. Das ist ein Star Wars Spiel von Ubisoft und es geht so ein Third-Person Action-Adventure, wo man tatsächlich eine Frau spielt. Und auch nicht irgendwie so eine Menschenfrau, sondern eine von diesen, wie heißen die? Twi'lek oder so, die haben diese, die haben nicht Zöpfe, sondern so Tentakelköpfe. Mhm. Die kommen im Film öfter vor. Wie halt, die sieht man
ja,
immer
ich weiß,
in der
was
Bar.
Du meinst. Ja. Mhm.
Weißt du, was ich meine? Ne? So eine spielt man. Und das ist so ein akrobatisches, so Uncharted-mäßiges Ding. Und das Spiel, darüber redet heute keiner mehr, weil das nur für Handhelds rausgekommen ist. Und das ist doch doof. Das ist das einzige Spiel, wo ich weiß, dass es eine weibliche Protagonistin in diesen Spielen gibt. Und ansonsten ist es doch total, also gerade mit Star Wars 8 hat man doch, das war doch total cool, wie dort, wie präsent die weiblichen Figuren ja. im Star Wars-Universum waren. Also ich finde es schade, dass es dann jetzt sich irgendwie vielleicht sich auch in diesen Spielen reflektiert. Und das ist auch so, ich sag das nicht, weil das verboten ist oder sowas, weil ich sag nur, weil ich das seit 30 Jahren sehe. Ich sehe seit 30 Jahren nur dieselben Milchbubis irgendwo. Mhm. Und ich glaube, wenn man Anakin Skywalker jetzt einmal in den Filmen gesehen hat, dann weiß man ja so ungefähr, wohin die Reise geht. Also ich glaube, da hätte ich jetzt gerne mal andere Jedi-Figuren gesehen, die auch, vielleicht auch ungewöhnlich. Also wenn es nicht so ein Typ ist, und wenn es auch nicht eine Jedi-Frau ist, dann vielleicht auch irgendwie einen Außerirdischen oder so oder irgendwas anderes. Man sieht
ja,
so viel.
Ich meine, das ist ein Riesenuniversum, aber man soll sich halt mit dem identifizieren und deswegen nehmen sie halt einen jungen Menschen, der halt wenig aneckt. Das, wie gesagt, sind halt auf Nummer sicher gegangen. Witzigerweise heißt der Schauspieler übrigens wirklich Cam. Also der heißt Cameron Monaghan. Den kennt man vielleicht aus Shameless oder bei Gotham hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Also der Typ macht es schon ganz gut. Wenn man den mag, wenn man ihn aus Serien oder Filmen oder so kennt, dann haben sie auch bei uns auf dem Discord schon gesagt, dann ist der einem gleich vielleicht ein bisschen sympathischer. Ich kannte den nicht vorher, deswegen fand ich den einfach relativ unbeschrieben und langweilig. Aber ich glaube, das sollte er halt auch genau sein. Der sollte diese Projektionsfläche sein für die Spielerinnen.
Weil das in Spielen ja so gut funktioniert.
Ja. Hey, immerhin ist er interessanter, als Anakin es je war. Ja, also von daher.
Nee, halt, Job. Also ich mag Anakin. Unpopuläre Meinung. Ich finde den nicht gut geschrieben.
Ja,
sagen wir so.
Ja,
danke. Also das George Lucas Skript hat Probleme, aber das betrifft alle Charaktere.
Das ja, Anakin selber das stimmt.
Viel zu tun. Also es ist jetzt kein Anakin exklusives Problem. Und ich finde auch, dass Hayden Christensen oder wie der Typ heißt, der Schauspieler, das Allerbeste aus dem gemacht hat, was er bekommen hat. Ich finde, das
da ist war halt nicht viel, das was da war.
Also aber Episode 3, diese Wandlung, viele sagen ja so, oh, der entscheidet sich in einer Szene ganz plötzlich, dass er böse wird. Stimmt überhaupt nicht, weil das ist der ganze Film. Du siehst ihm im Gesicht halt an, dass er seit jahrelange Qualen und jahrelange Unterdrückung, jahrelanges Dissen auch vom Jedi-Orden unterdrücken muss. Und dann passieren so Sachen mit seiner Mutter. Und dass er diese Liebe Padme nicht zugeben kann und all das Ganze. Und das ist, ich finde den Charakter schon echt gut. Und es ist, das wäre auch ein interessanterer Charakter gewesen. Ich finde sogar Star-Lord von Force Unleashed finde ich sogar interessanter. Weil der ja auch diesen Twist hat. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Der hat so einen komischen Namen. Und selbst, also, ja, aber ich muss mir diesen, ich weiß nicht, also es ist immer, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Charaktere so in diese Anakin-Richtung gehen. Sie sind entweder Han Solo oder sie sind Anakin.
Ja.
Und ich finde, nach 3 Star Wars-Filmen ist dieser Charakter-Arc auch erschöpft. Also ich finde, dann kann man halt auch mal was Neues und was anderes erzählen. Und auch gerne sowas wie in Richtung Rogue One. Also da hast du mal eine Perspektive gehabt von Personen, die auch am Krieg beteiligt waren.
Die eben nicht Jedi-Kräfte haben und so, ja. Das finde
ich. Genau,
und das oder ist auch, cool. Oder auch die Serie Mandalorian, die jetzt kommt, wo die ja dann auch eben einen Headhunter zeigt, der keine Superkräfte hat. Das hätte man in dem Spiel jetzt auch machen können. Ich finde es aber so, wie es jetzt ist, wirklich gut. Also es ist halt ein Spiel, bei dem du dich wirklich auch wie ein Jedi fühlen sollst. Du hast Force, Push, Pull und natürlich auch Zeitlupenmächte und so, hast ein Lichtschwert. Du kannst das Lichtschwert selber konfigurieren. konfigurieren. Also es macht genau das, was man erwartet, und das macht es wirklich richtig gut. Trotz dieses etwas lahmen Hauptcharakters, den man sicherlich interessanter hätte machen können, ist es ein Top-Spiel und wird sicherlich auf vielen, vielen Spiel des Jahreslisten, persönlichen Listen dieses Jahr landen. Da bin ich mir relativ sicher, weil es halt genau zur richtigen Zeit kommt. Ja? Alle freuen sich jetzt auf den letzten Star Wars-Film im Dezember. Jetzt kommt dieses Spiel im Herbst, wo man wieder mehr Zeit hat für Videospiele. Also das wird ein Hit. Das bin ich mir relativ sicher.
Das stimmt. Wann kommt denn der Star Wars neu?
Kurz nach meinem Geburtstag, 16. 17. Dezember, sowas. 20. Oh. Ich glaube 20. Weiß gar nicht.
Die letzten Jahre haben wir es immer geschafft, die zusammen zu gucken.
Ja, oder da waren wir immer zufällig unterwegs, ja.
Star Wars 8 haben wir zumindest zusammen im Kino gesehen in Hamburg.
In Hamburg, ne? Ja. Nee, ich habe schon Tickets hier für die Premiere. Ich freue mich schon sehr.
Ja. Ich freue mich auch drauf.
Apropos Rogue One, der spielt übrigens kurz da in der Zeit, wo Rogue One auch spielt. Einige der Figuren kommen nämlich auch im Spiel vor. Also dieser, ich weiß den Namen, ich kann mir Star Wars Namen nicht so richtig merken. Der Whittaker, wie heißt er? Roger Whittaker?
Whittaker? Ist das nicht ein Transformers-Charakter?
Der Schauspieler meine ich natürlich. Der heißt irgendwas mit Saw. Irgendwas mit Saw habe ich mir gemerkt.
Whittaker. Wie komme ich denn jetzt drauf? Das ist nicht der Shia LaBeouf-Typ, der heißt auch irgendwie Witty Wotty.
Forrest Whittaker, nicht George Whittaker. Forrest Whittaker.
Forrest Whittaker. Ja,
der heißt Saw Gerrera. Saw Gerrera heißt die Rolle.
Ja, der hatte die undankbarsten Szenen in Rogue One. Der, so, ja. Der taucht einmal so auf, so, ich bin verrückt. Und dann geht der Planet in die Luft. Und du hast so 5 Minuten von diesem brillanten Schauspieler gesehen. Ja. Und denkst so, das ist scheiße.
Ja. Und dem begegnet man hier in diesem Spiel ein paar Mal. Ist jetzt kein Spoiler, es kommt auch im Trailer schon. Und es ist wirklich cool, dass man da auch so einen Bezug dann dazu hat. Ja, ja, sehr zu empfehlen. Also musst du auf jeden Fall spielen. Ja.
Interessant, ey. Cool. Ich spiele, also allein, dass es so Souls ist, finde ich ja cool. Mhm. Ich wollte dieses Jahr gerne noch 2 Souls-Titel spielen. Im Dezember habe ich ein bisschen mehr Zeit für Spiele. Und wollte ich auch das Anime-Souls-Ding, wie heißt denn das? Cold Vein wollte ich halt dann auch parallel spielen.
Oh ja, das wollte ich auch noch nachholen.
Und das sind so Sachen. Ich bin auch leider noch gar nicht zu dem Deutschen gekommen, zu dem, ne? Das, aber vom inhaltlichen reizen ich jetzt gerade ein bisschen mehr.
Ja. Ja, Star Wars ist auf jeden Fall ein Ticken schneller durchzuspielen. Das ist ungefähr so 20 Stunden lang, hat viel schön zu Exploration. Also man kann auch viel entdecken, wenn man ein bisschen mehr Zeit rausholen möchte. Aber es ist jetzt nicht so ein 100-Stunden-Brett, was ich irgendwie auch ganz gut finde. Gut, das war's mit unserer Woche. Was spielen wir denn gerade so? Vielleicht lass uns auch darüber ein bisschen reden. Nächste Woche wird es auf jeden Fall ein Need for Speed Cast geben und einen Cast zu Lost Ember. Das sind die 2 Sachen, die ich gerade spiele. Die werden nächste Woche auch direkt vercastet. Lost Ember ist dieses, weil wir es gerade von Hamburg hatten, dieses Indie-Spiel aus Hamburg, bei dem man so in diese verschiedenen Tiere schlüpft. Weißt du, das mit diesem Wolf, wo man so durch die Landschaft läuft, und traumhaft schönes Spiel. So ganz ohne Kämpfen und ist wirklich ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Ein ungewöhnliches. Ob es ein gutes Spiel ist, klären wir dann noch. Aber es ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Spiel. Und ich glaube, das geht so in diese Ecke, wie wir sie auch schon oft hier hatten. So Air oder dieses Unterwasserspiel, was du ganz toll findest und ich eher schnarchig.
Absu,
genau. So in diese Ecke, wenn man da die Art von Spiel mag. So
das hast Journey. Du auf einen Kommentar gehofft, ne? Aber ich lasse es einfach mal sagen. Ich sage einfach nichts. Manchmal muss man Dummheit auch nicht kommentieren.
Aber ich kann dir versichern, dass du Lost Ember spielen willst. Das wird genau der
Art von Spiel. Ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock. Also ich würde es gerne auf der Konsole spielen. Ich habe jetzt noch keinen Code oder so angefragt. Und spontan ist jetzt so Ende des Monats, Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. und deswegen wollte ich jetzt ein bisschen warten mit dem Kauf. Sieht aber wirklich, das sieht halt so aus, als würde ich das lieben. Das ist so die Sorte Spiel, die ich inhaliere. So Exploration, alles so esoterisch, angehaucht, spirituell. Tiere, dann ist es ja irgendwie auch sogar Postapokalypse, also nachdem die Menschen durch irgendein Unglück abgenippelt sind, man muss Erinnerungen zusammensuchen und so, das ist ja genau mein Ding. Super. Und dann noch genau ein Indie-Game. Als Lokalpatriot sollte man das auf jeden Fall unterstützen und besprechen. Super, finde ich. Also das ist genau mein Ding. Hm. Aber das kostet halt 30 Euro und was haben wir heute? Den 23. Da musste mich ja ein bisschen sparen.
Ja, aber also, apropos sparen, dann kommt die Folge am Montag genau richtig für dich. Da reden wir nämlich über die, übers Le Buffet. Das heißt, wenn du PlayStation Plus oder Xbox Games with Gold hast oder sonstige Abo-Dienste, da rede ich mit Attila dann wieder über die aktuellen Spiele. Und da kannst du mir doch ein bisschen was, weil wir es beide wahrscheinlich nicht spielen werden, über Outlast 2 sagen. Das wird nämlich diesen Monat da mit dabei sein.
Jetzt an dieser Stelle?
Ja, warum hier nicht?
Ja? Ja, ich dachte, du würdest es jetzt reinschneiden. Ich dachte, nee, klar, Outlast 2 ist scheiße.
Doch.
Also das habe ich zusammen mit dem Benny besprochen. Den Cast solltet ihr auch auf jeden Fall anhören, wenn euch für das Spiel interessiert. Denn Outlast 2 ist so richtig plumper in die Fresse Horror. Mhm. Humor hätte ich schon fast gesagt. Es ist also fast schon, es ist so übertrieben. Und so ungelenk. Also Outlast ist, war von vornherein noch nie eine subtile Spieleserie. Auch der erste Teil hat einfach so in your face alles gemacht. Aber es war damals, als es rauskam, das erste, war das schon erfrischend, weil sehr viele Spiele eher so so diesen psychologischen Horror hatten. Und Outlast hatte so, hat ja einfach immer direkt die Gedärme ins Gesicht geschmiert. Und
ja, toll.
Und sowas. Ja, ja. Und das ist so die Sorte, das ist so die Sorte Horrorspiel, wo man sich nicht wehren kann. Also man muss halt laufen, immer weglaufen. Das ist also insofern auch schon ganz spannend. Aber das ist bei Outlast 2 alles so schrecklich übertrieben, überdreht und super blutig und Hauptsache, wir haben ganz viele Grenzüberschreitungen in diesem Spiel, dass es irgendwann wirklich sehr albern und auch teilweise sehr ärgerlich wird, weil wir halt aber auch von halt Themen sprechen, die die wirklich sehr, sehr ernst sind und die man eigentlich, für die man eigentlich Samthandschuhe gebraucht hätte, zum Beispiel Missbrauch oder so etwas. Und das schmeißen die einfach so mit rum in diesem Spiel, als wäre das nichts, als wäre das einfach ein Schockeffekt. Und man sitzt da und denkt sich, schlechter kann man es wirklich nicht inszenieren. Und die, das ist an sich technisch gesehen, ist es ein gut gemachtes Horrorspiel. Also es ist funktioniert gut, gute Steuerung, hat so audiovisuell ist es toll gemacht. Es kommt, spielt irgendwie in so einem Dorf, wo Satanisten durch die Gegend laufen und dann natürlich versuchen, den Teufel zu beschwören und das Ende
was
der
sonst?
Welt herbeizurufen.
Was man sonst? Halt so macht dann im Freitagnachmittag.
was man halt so tut. Das ist das Übliche. Das ist so, also ich will. Also wenn man drüber wegkommt, über dieses Plumpe und Dumme, also es ist wirklich ein dummes Spiel, es ist dumm, das muss man einfach sagen, es ist richtig dumm, im Sinne von, also als würden sich Jugendliche einen Horrorfilm oder ein Horrorspiel überlegen, so das Niveau ist das so, ja, wir sind krass, wir können das alles, wir können so viel Blut und so viel Gewalt und so viel Missbrauch zeigen, wie geht. Und dann sitzt du dann da und aber wenn man da drüber wegkommt und wenn man es trotzdem irgendwie reizt, dann ist es zumindest auf der mechanischen Ebene ein ganz okayes Horrorspiel. Also man läuft halt viel weg, das ist eine Skriptsequenz nach der nächsten, da ist nicht so groß Einfluss. Dann gibt es so Stealth-Mechaniken drin, das hat das erste auch. Und das ist, ja, also ich persönlich kann es nicht, ich fand es richtig scheiße. Aber ich fand den ersten wirklich viel besser. Also wenn man so einen Schockhorror braucht, dann kann man viel gefahrloser den ersten spielen, auch wenn da Szenen drin sind, wo du denkst, also so Genitalverstümmelung aus der Ich-Perspektive. Da sitzt du da und denkst, warum muss ich das sehen? Warum? Es gibt viel, weil das ist nicht, guck mal, man kann diese Themen natürlich in dem Spiel drin haben. Man kann natürlich von einer Satan-Sekte erzählen und die machen und die sperren dann irgendwie Menschen im Keller ein und missbrauchen die und bla. Das kann man alles erzählen, aber man muss, das ist in der Vorstellung sehr viel schlimmer als in jeder Computerspielgrafik.
Ja,
Und es gibt die natürlich auch drauf aufbauen, also die sagen, oh, dieser Kult macht ganz unmenschliche Dinge und dann siehst du nur so Andeutungen, also dass du dann zum Beispiel, du kommst dann in diesen Keller und da sind keine Menschen mehr, weil die weitergezogen sind, aber man sieht halt einfach so wie bei einer Crime-Scene sozusagen so die Spuren von vergangenen Ereignissen und das ist viel, viel schlimmer, weil dein Kopf diese Lücken füllt. Und so arbeiten auch bekannte Horrorautoren. Also so jemand wie Stephen King zum Beispiel, der zeigt auch nicht jede blutige Szene, sondern viele Sachen sind halt Implikationen und viele Dinge passieren zwischen den Zeilen. Und das macht gute Horrorliteratur aus, dass es dir genug Futter gibt, um deinen Verstand komplett ausdriften zu lassen. Und das kann Outlast 2 nicht. Outlast 2 ist wie so ein Vorschlaghammer. Und also das ist vielleicht eher was für Leute, die damals Manhunt total super fanden und das unbedingt spielen wollten, weil es so krass war. Also wenn euch die Schiene gefällt, dann guckt euch das an. Ich persönlich fand das total langweilig und scheiße. Und hab mich auch geärgert. Also und Benny und ich waren beide derselben Meinung. Das Spiel hat Momente, die gut sind. Es gibt ein paar Momente, wo uns das auch so, wie sagt man, on the edge of our seat gebracht hat. So. Es ist halt einfach nicht, also selbst wenn man das doof findet, gibt's immer noch Szenen, die gut funktionieren. Ich weiß nicht. Da würde ich eher Blair Witch empfehlen oder so. Das ist klüger, wenn das auch nicht so gut ist.
Nee, da kann man mal durchs Archiv stöbern und Folgen von dir anhören zu guten Horrorspielen. Da muss man Outlast 2, glaube ich, getrost überspringen. Ja, vielen Dank für diesen Eindruck noch. Apropos Archiv ist ein gutes Stichwort. Ich habe just in dieser, parallel zu dieser Folge jetzt unsere Archivfolgen freigeschaltet von vor einer Woche. Und da waren ein paar witzige Sachen dabei. Also es war eine sehr spielelastige Woche. Wir hatten eine News-Folge und dann vier, ich sag mal, eher ungewöhnlichere Spiele. Eins, da hat man mit Würstchen auf Trommeln rumgetrommelt. Apropos Genitalverstümmelung, habe ich nur gedacht.
Aber echt, ey. Ja.
Weißt du, von welchem Spiel ich rede? Da gibt's, glaube ich, nur eins, oder?
Ja, da gibt's doch das Taiko. Wie heißt das? Taiko Tetsu. Ja. Für die Switch wahrscheinlich.
Drum in Fun. Taiko no Tatsuchi.
Fun ist es auf jeden Fall.
Darüber hatten wir gesprochen. Das könnt ihr jetzt nachhören, wenn ihr jetzt intrigued seid, was für ein Würstchenspiel wir da meinen. Hört euch die Folge 2324 an. Dann hatten wir, oder du hattest endlich über Slime Ranger gesprochen mit dem Attila. Jo. Das war auch ganz witzig. Und wir beide haben über The Quiet Man gesprochen. Und ich habe dieses Spiel ja schon verdrängt. Ja. Und jetzt werde ich wieder daran erinnert, wie furchtbar dieses Spiel war. Das war wirklich ein Graus. Ja. Also wir reden nicht nur immer, wir reden ja meistens über die schönen Spiele und suchen uns die guten Spiele aus, aber The Quiet Man war so eine Katastrophe, dass selbst wir beide gesagt haben, das dürfen wir nicht unvercastet lassen, wir müssen eine Warnung aussprechen.
Das Ding ist ja, das haben sie ja erst ohne Ton veröffentlicht, weil der Typ ist ja taub, den man da spielt. Und das dann so vermarktet, dass so, ja, dann musst du das zweimal spielen, weil danach mit Ton ist es ever alles und so. Und dann spielst du das mit Ton, das ist noch viel schlimmer. Ja. Das ohne Ton, das ist viel bessere Spiel. Weil das, im Nachhinein hat das überhaupt gar keinen Sinn gehabt. Die haben halt quasi einfach, das spielte in der Originalhandlung, so wie das ursprünglich war, überhaupt gar keine Rolle, ob der Typ taub ist oder nicht. Das wurde gar nicht weiter großartig thematisiert. Und das war einfach nur so ein PR-Gag.
Ja, und das hat das Spiel auch nicht besser gemacht und es waren auch totale Logikfehler drin. Also er hat dann auch zum Beispiel Dinge verstanden, wenn er im Auto gefahren ist und nach vorne geguckt hat, während Leute neben ihm reden und er hat nicht mal auf die Lippen geschaut und hat es trotzdem verstanden. Also selbst so unsensibel wurde mit diesem Thema dann da auch umgegangen und das hat das Spiel überhaupt nicht bereichert. Nee, deswegen legen wir da den Mantel des Schweigens drüber. Ihr könnt da trotzdem mal reinhören, dass vielleicht ganz interessant als Anekdote, dass so ein Spiel auch mal so komplett an die Wand gefahren werden kann. Und dann war noch eine Folge L'Amour, da hattest du mit Sebo über Senran Kagura Reflections gesprochen, glaube ich, oder?
Ja, auch ein Haufen Scheiße.
Ja.
Wow, das ist die Woche der Scheißspiele gewesen. Ja. Also ich bin, klar, Senran Kagura ist die Serie, da hatten wir auch mal ein Pinballspiel gesprochen. Das ist eine Serie mit sexualisierten Anime-Figuren. Da geht es um eine Gruppe von so circa 30, 40. Also wirklich eine Riesengruppe von Ninja-Frauen, die alle in unterschiedlichen Clans sind und die haben meistens sehr große Brüste. Und ich finde aber einige Spiele wirklich gut aus der Senran Kagura-Reihe, weil das sind eigentlich in erster Linie so Brawler-Spiele, weil das halt so Ninjas sind und die machen Spaß. Und die ganze Anime-Erotik gibt den ganzen so einen frivolen Flair, den es irgendwie so in anderen Spielen nicht gibt. Und es gibt gute Spiele aus der Serie. Aber das Reflections war einfach irgendwie ein Cash-Grab, weil die Idee war, diese Rumble-Funktion von dem Joy-Con so für Massagespiele zu benutzen. Ja, und da sieht man dann irgendwelche Anime-Mädels. Und das Problem war, dass das ist jetzt an sich langweilig, aber nicht weiter schlimm. Das Problem war, dass du da aber auch so Kostümoptionen hattest, die so in so eine pädophile Richtung gingen. Also Rollenspiele hatte irgendwie. Also im Cast hörte dazu ein bisschen mehr. Und das hat mir und Sebo wirklich sauer aufgestoßen. Wir sind eigentlich der Senran Kagura-Serie zugetan, aber in den letzten Jahren mit jedem weiteren Teil haben sie immer mehr die Dolicon-Fanbasis abgegriffen, die halt so auf solche Darstellungen stehen. Und das kritisieren wir in diesem Cast wirklich sehr hart.
Genau. Das war aus dem Archiv. Und auch ein altes Thema sozusagen, was jetzt eine Fortsetzung erfahren hat, wird vielleicht auch nächste Woche schon bei uns stattfinden. Man hat es bei dir auf der EGX schon gesehen, da hattest du die aktuelle Version schon angespielt und ich glaube, wenn meine Quellen stimmen, dann spielst du gerade Shenmue 3.
Oh, da hat der Geheimagent die richtigen Informationen übermittelt. Ich spiele wie ich Shenmue 3. Super. Fantastisch.
Jetzt mal,
ich muss gar nichts weiter dazu sagen. Es ist Shenmue 3.
Ich würde nur gerne wissen, ich werde es nicht spielen. Ich würde nur gerne wissen, ich habe Shenmue 1 nicht wirklich gespielt. Ich hatte eine Dreamcast, hat es aber dann irgendwie nicht so intensiv gespielt zu der Zeit. Shenmue 2 kenne ich gar nicht. Und wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt quasi jetzt heute unbedarft an Shenmue 3 rangehen würde? Funktioniert es dann oder ist es ein Spiel rein für die Leute, die halt einfach endlich nach 15 Jahren wissen wollen, wie dieser Cliffhanger weitergeht? Nur um dann wieder einen Cliffhanger zu bekommen am Ende.
Schwierig. Denn ich glaube, es gibt ein Prolog-Video, der dich einführt.
Ein Prolog-Video?
Das auch. Aber es gibt so einen Prolog, der so wirklich die ersten beiden Teile dann tatsächlich noch mal erklärt. Und du kannst theoretisch damit anfangen. Ich glaube aber, dass dir die emotionalen Verbindungen zu den alten Teilen fehlt. Also das eine ist natürlich, ich glaube schon, dass man, wenn man das jetzt gar nicht kennt und man möchte aber ein andersartiges Spielgefühl haben, denn Shenmue fühlt sich halt auch komplett anders an als aktuelle Spiele. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für Menschen, die so generell einfach Lust haben, etwas anderes Action-Adventure zu spielen, das trotzdem lohnenswert sein kann. Aber mit den Hauptfiguren identifiziert man sich natürlich dann nicht mehr so stark. Das fängt um dir mal so ein Beispiel zu geben, du startest das Spiel und kommst dann in das erste Gebiet rein und dann machst du dein Inventar auf und dann sind in Inventar so einige Gegenstände, die der Hauptcharakter Ryo in den ersten beiden Teilen eingesammelt hat. Zum Beispiel Fotos von Personen, die er im ersten Teil auch zurückgelassen hat in seiner Heimat und dann sind da noch so ein paar andere Sachen dabei. Und wenn du die alten Teile damals gespielt hast, dann ist es für dich natürlich total toll.
Dass ja, pure Nostalgie dann, oder?
Ja. Man kommt dann so, also es ist spielt halt jetzt zeitlich gesehen wirklich quasi nur ein, zwei Tage später, ist also immer noch in den 80ern angesiedelt, die Handlung. Aber für dich ist es halt auch persönlich dann irgendwie so, wow, ach, ich kann mich an diese Figuren erinnern. Und hier ist die Freundin von Ryo, die er in Japan zurückgelassen hat und so. Und das ist so, es ist schon ein bisschen Herzschmerz. Aber du kennst es gar nicht, du machst es auf und denkst, ja.
Ja, ist halt so.
sind halt ein paar Fotos. Ja. Und ich glaube, dass man das über die Zeit sich auch zusammenreimen kann. Aber ich denke, der emotionale Impact ist nicht sofort da, zumal Shenmue 3 auch dieselbe Awkwardness der vorherigen Teile hat. Denn Ryo ist unfassbar naiv. Der stellt so Fragen wie, also ein Ziel zum Beispiel an einer Stelle so, er muss zu so einem Sonnenblumenfeld, ne? Und dann sagt er zu seiner Freundin da, die ihm hilft, ja, das Sonnenblumenfeld, wie sieht denn das aus? Und dann sagt sie, ja, also da sind auf jeden Fall viele Sonnenblumen. Ach so, gut. Und dann ist das Gespräch beendet. Ich frage mich, ob das ein Übersetzungsding ist, weil das ja ursprünglich auf Japanisch geschrieben ist. Das auf Englisch wirkt es aber auf jeden Fall ziemlich naiv, zumal sie den Originalsprecher von damals haben, was ziemlich cool ist. Also er spricht halt auch wieder, es sind ja auch dieselben Sprecher wieder an Bord, so viel es geht. Und das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, da reinzukommen, wenn man die Teile nicht kennt.
Ja, jetzt aber nun gar nicht so sehr von der Geschichte, auch vom Spiel. Von der Spielmechanik her wirkt es wahrscheinlich auch extrem altbacken. Ich meine, es sieht halt auch aus wie ein Spiel aus den 90ern. Das finde ich ja okay, damit dieser Bruch nicht so krass ist. Aber wenn man darüber hinwegkommt, dass es eben jetzt nicht so ein hübsches Spiel ist, ist es von der Mechanik einfach so altbacken oder ist es einfach nur weird und anders und könnte man sich daran auch verlieren?
Was ist altbacken? Also dieses Wort stört mich ja, weil ich mir nie was drunter vorstellen kann, was es heißen soll. Ich höre, das ist so ein Jörg Langer Wort, weißt du?
Ja, das total.
und ich kann
mir. Nee, aber ich kann es dir präzisieren. Also Dinge, die halt so diese Quality of Life bedeuten, also so Usability-Geschichten, Spiele, wenn du das alte XCOM nimmst und das moderne XCOM, das meine ich so mit altbacken, ja, also XCOM hat sich damals halt so gesteuert, wie es war und das war völlig normal, wenn du das jetzt heute auf GOG oder so installierst und du kennst halt das neue XCOM, wie diese Komfortfunktionen, die das alles halt hat, ja, dass du flüssiger reinkommst, dass du anständige Tutorials hast, dass du eine gute Benutzerführung hast, das meine ich damit. Ist es so alt, wie in den 90ern sich das angefühlt hat oder haben sie da was geändert?
Also es ist komisch, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie viel geändert haben. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es, ich benutze jetzt absichtlich das Wort altbacken ist, weil man kommt da, also wenn du 2, 3 Action-Adventures gespielt hast, kommst du da rein. Ganz viele ähnliche Spiele. Also es ist nicht eher Uncharted, ne? Also es ist nicht die Art von Spiel, die sich von selbst spielt. Also geh an die Kante und dann duckt sich der Charakter automatisch oder so. Es ist schon so, dass man eine direkte Kontrolle über die Figur hat. Man muss aber jetzt auch gar nicht so Action-Aufgaben großartig erfüllen. Also es gibt zwar so Kampfsequenzen, Martial Arts spielt eine Rolle in Shenmue 3 auch etwas stärker als in den Vorgängern. Und deswegen gibt's halt auch Kämpfe, aber das sind dann so separate Arenen. Aber ansonsten läufst du halt quasi wie in einem 3D-Adventure durch die Gegend und hast halt auch Zeit, dir die Aktion anzugucken. Es gibt halt einfach, ich find's jetzt nicht altbacken, weil das eigentlich dasselbe Prinzip ist, was andere auch anwenden. Ich glaube, dieses Gefühl dieser Altbackenheit kommt, glaube ich, eher durch den Grafikstil, weil sie haben zwar die Landschaften sehr, sehr krass und sehr, sehr schön neu modernisiert, sieht wirklich super aus, aber die Charaktere sehen so aus wie verbesserte Versionen der Dreamcast-Figuren. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Ich finde das sogar ziemlich gut, weil dadurch der Übergang auch gewährleistet ist. Also es ist bis zu dem Punkt, wo es machbar ist, aktuell an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Und ansonsten wäre der Bruch einfach zu groß. Also wenn das jetzt zum Beispiel so aussehen würde wie Detroit oder so, dann würde das ja gar nicht mehr zusammenpassen.
Und das aber es wäre schon auch geil, oder?
nee, glaube ich nicht. Dann müsste es ein neuer Charakter sein und eine neue Welt. Also dann dürfte es nicht derselbe Hauptcharakter sein, weißt du? Also das ist so, das wäre so, stell dir vor, du hättest ein Telltale-Spiel.
Aber die Yakuza-Spiele sind doch auch immer hübscher geworden von Teil zu Teil.
Aber sie haben trotzdem immer noch den gleichen Stil. Also wenn du die über die Jahre hinweg anguckst, dann ist es immer noch derselbe Grafikstil. Und das meine ich halt damit. Also die haben, die Figuren sehen schon moderner aus als früher, aber sie haben halt so einen Stil im Gesicht und so, dass du merkst, das ist eigentlich aus einer vergangenen Zeit. Aber das gerade auch so Gesichtsanimation. Also man hat da natürlich kein Mocap gehabt oder so, das ist ja auch eine Budgetfrage. So groß ist das Budget jetzt von dem Spiel auch nicht gewesen. Und das würde, glaube ich, auch ein bisschen stören, weil das wäre dann der Bruch einfach zu groß. Weil die Geschichte so nahtlos ist, ist der Bruch einfach zu groß. Und bei ich finde, dass sich die Yakuza-Spiele, die werden ja gerne als Vergleich drauf so rangezogen. Wenn man da jetzt Yakuza 2 sich anguckt auf der PlayStation 2 und dann das Vergleich mit dem neuen, dann ist die Grafik natürlich sehr viel fetter und opulenter geworden, aber das passt alles viel besser zusammen, komischerweise. Es ist schwer zu beschreiben. Ich finde, dieses Wort altbacken ist so negativ konnektiert irgendwie. Ich finde, also wenn Shenmue 3 altbacken ist, dann ist es eigentlich sogar eher gut, weil das Spiel ist ja vorwiegend für die Leute gedacht, die alten Teile gespielt haben, die ersten zwei gespielt haben und jetzt einen dritten Teil wollen. Das ist ja in erster Linie das Ziel gewesen, die Geschichte weiterzuführen. Also solange es denen gefällt, ist es einfach voll okay. Also es muss ja sonst niemandem anderen gefallen.
Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt auf den Cast Ende nächster Woche. Wunderbar.
Genau, kommt am Freitag.
Gut. Ja, dann neue Gürtelfolge dann so zum Monatswechsel und eine Newsfolge, habe ich ja schon angekündigt, nächste Woche. Also die Gürtelfolge dann wahrscheinlich erst am Montag, Anfang Dezember, wenn dann der November wirklich vorbei ist, weil wir müssen ja dann auch immer abwarten, welches Spiel gewinnt. Aber Disco Elysium führt gerade mit 49% der abgegebenen Stimmen. Also ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. The Outer Worlds wird diesen Titel, glaube ich, nicht mehr streitig machen, dass Disco Elysium der Gürtelträger wird. Der fucking Gürtelträger.
Ja. Aber du machst nächste Woche auch Need for Speed, oder?
Hast du genau, genau. Gesagt? Need for Speed ist tatsächlich so eine kleine Überraschung. Ich habe jetzt auch da gar nichts mehr groß erwartet, weil ich Payback so unfassbar schnarchig fand. Und ich bin jetzt nicht so der Autotuner, deswegen hatten mich jetzt dieses Setting da jetzt nicht so angemacht. Ich hatte nach dem ersten Trailer ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht so Need for Speed San Andreas machen oder sowas, ja. Also so, Vice City. Also es hatte so durch dieses Neon so ein bisschen so wie dieses GTA Vice City in den 80er Jahren, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, aber habe dann im Interview die auch gefragt auf der Gamescom, nee, das ist ein modernes Rennspiel, hat halt diese Neon Underground, ja, sind ja keine Hipster, wie nennt man so, Tuning-Freaks-Atmosphäre und aber auch wieder EA hat echt viel gelernt und ist total zurückgefahren, was so In-App-Purchases und Lootboxen und solche Geschichten angeht. Das war bei Payback auch wieder too much und jetzt hier bei dem aktuellen Need for Speed ist es wieder sehr zurückgefahren, merkt man eigentlich gar nichts von und hat richtig klassische, schöne Arcade-Action. Also es ist, die fühlen sich natürlich nicht an wie Autos, aber das soll ja bei einem Need for Speed auch so sein. Und dieser Tag-Nacht-Wechsel, der funktioniert ganz gut. Du kannst halt tagsüber Rennen fahren, die dann legal sind und Straßenrennen. Und nachts hast du halt die illegalen Straßengeschichten mit Kopfverfolgung und so weiter. Also auch wieder eine Safe Bet, würde ich sagen. Also auch wieder auf Nummer sicher gegangen. Aber das, was es macht, macht es wirklich tatsächlich sehr gut. Und das mache ich dann nächste Woche ausführlich im Cast.
Ja, cool. Wollte ich nämlich halt vielleicht am Wochenende so zwischen Shenmue halt auch ab und zu noch ein bisschen spielen. Also hatte ich noch nicht reingeguckt. Aber ich stehe ja voll auf diese Need for Speed Tuning-Geschichten. Aber ich habe auch tatsächlich Payback aus Zeitgründen letztes Jahr gar nicht gespielt.
Ja, nichts verpasst. Haben wir,
glaube ich, schon drüber geredet. Ja, du sagst nichts verpasst, aber ich weiß ja jetzt gar nicht. Also,
nee, wirklich nicht.
Wirklich nicht.
Was? Das ist ungefähr so auf dem Niveau wie The Quiet Man.
Also nein, ach, das ist doch,
das doch. Kann nicht sein. Das doch, ist wirklich das schlechteste Need for Speed, was es je gab. Es nimmt dir sogar die Kontrolle die ganze Zeit weg, weißt du? Also du, egal, hör dir den Cast an vom letzten Jahr, den schalten wir dann im Archiv. Oh, das könnte sogar sein, dass der nächste Woche die kommen doch meistens so im Herbst raus. Vielleicht reden wir nächste Woche tatsächlich drüber,
wenn das im Archiv ist. Stimmt, das ist jetzt Jahresrhythmus, ne? Ja? Das ist jetzt wieder Jahresrhythmus. Ich dachte, wollten die nicht irgendwie so 2 Jahre Abstand machen?
Oder was, 2 Jahre her? Das kann natürlich auch schon sein, ja. Ja. Gut, schauen wir nächste Woche, wenn es wieder heißt Le Menü, wenn wir die Woche für euch zusammenfassen.
Wenn es wieder heißt.
Wenn es wieder heißt.
Ja.
Jetzt noch viel Spaß morgen mit Jedi Fallen Order. Schöne Woche. Und wenn ihr uns die ganze Woche hören wollt, nicht nur am Wochenende, dann schaut vorbei auf unserer Patreon-Seite, nämlich patreon.com/insertmoin oder steadyhaku, also steady geschrieben, HQ wie Headquarter, steadyhaku.com/insertmoin. Das sind unsere Crowdfunding-Seiten, denn wir sind komplett werbefrei. Wir finanzieren uns rein durch Crowdfunding, durch die zahlreiche Unterstützung eurer von unseren Hörern und Hörerinnen. Und das soll auch bitte so bleiben. Wir wollen nicht werbefinanziert sein. Wir wollen nicht abhängig sein von irgendwelchen Geldgebern, die dann vielleicht irgendwie hier reinreden. Wir wollen unabhängigen Spielejournalismus machen. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dort ein Abo klickt. Ich muss mal übrigens die Lage der Nation fragen, ob ich das immer, die sagen das so schön, ein Abo klicken. Da habe ich das nämlich immer her. Finde ich so schön bildlich, sich ein Abo klicken. Für 5 Euro im Monat, Micha, unfassbar günstiger Preis.
Billig, wollte ich sagen, billig.
Weniger als ein Printmagazin-Abo, weniger als ein großer Kaffee in einer schlechten Kette.
Hast du denn, hast du mal ausgerechnet, was das pro wie viel eine Folge dann kostet? Das müsste man eigentlich mal sagen und als Claim sagen. Weil sowieso wie viel Cent pro Folge.
Ja, das darfst du jetzt ausrechnen.
Ja, es sind, ich weiß nicht, 30 Cent oder so, ne? 40, 30, 40, irgendwie so.
Ich muss schätzen. Also wenn man jetzt, es sind 25 Cent pro Folge, wenn man mit 20 Folgen rechnet.
Ja, ja, klar, aber ich meine, manchmal haben wir ja auch zwischendrin eine freie und so, also es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, also 30 Cent.
Ja, sagen wir mal 25 weniger.
Cent. Das sind 25 Cent, eigentlich sogar weniger, ne?
Oder? Irgendwas um die 20 Cent rum, je nachdem, ob man diese Folge
hier mitrechnet. Je nachdem, wie viele Feiertage.
Das ist nix, Micha, das ist ja schon fast geschenkt. Also ihr könnt natürlich auch mehr geben. 5 Euro ist ja nur der Mindestpreis. Ihr könnt natürlich auch 10 Euro einwerfen. Dann bekommt ihr sogar noch ein wunderschönes T-Shirt mit einer fantastischen Illustration von unserem Zeichner Max Fiedler dazu. Da könnt ihr euch mal umschauen. Auf der Patreon-Seite findet ihr alle Infos. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Montag an dieser Stelle wieder. Vielen Dank für alle, die ein Abo klicken. Dankeschön.
Bis dann. Danke. Tschüss.